die Traditionen, an die ich anknüpfe, die ja vor allem eben im 16. Jahrhundert liegen, in der Malerei der Renaissance, im Humanismus, da spüre ich in dieser Zeit, gerade des frühen 16. Jahrhunderts, sehr viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Dieses Aufscheinen einer anderen Welt nicht aus den Augen zu verlieren, das wäre für mich eigentlich Sinn und Zweck von Kunst. Und das klappt ja oft genug. Ich kann eigentlich nur vertrauen, dass meine eigene Sehnsucht und mein eigenes Suchen sich irgendwo auch in den Dingen, die ich darstelle, manifestiert.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Er lässt das Unsichtbare im Sichtbaren ahnen und hat biblische, christliche und antike Sujets auf die Leinwand gebracht. Er scheut sich nicht, die Malweise der alten Meister aufzugreifen und möchte gerade so den Faden überlieferter Bildwelten ins Heute fortspinnen. Er hat viel beachtete Altarwerke wie den Naumburger Marienaltar gestaltet und eben auch Porträts von Benedikt dem 16. gemalt. Die Rede ist vom Leipziger Maler Michael Triegel, der soeben an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien zu Gast war. Im Nachgang habe ich mich mit ihm zum Gespräch verabredet. Mein Name ist Jan-Heiner Tück. Ich bin Theologe und Schriftleiter der deutschen Ausgabe der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Beginnen wir mal mit einer grundlegenden Frage. Sie sind in der DDR aufgewachsen, areligiös sozialisiert und dann hat sich aber doch ein Interesse an biblischen und christlichen Themen herauskristallisiert. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, in meiner Familie war eigentlich so das Christliche eher eine Art Bildungsgut. Man hat also Texte gelesen. Es war klar, dass man wissen sollte, was in der Bibel steht. Und vor allem bin ich mit meinen Eltern oft genug in Museen gegangen. Und da war eigentlich die erste unmittelbare Beziehung zu christlichen Themen über die Kunst gegeben. Das ist eigentlich bis heute auch so geblieben. Ich kann mich erinnern, vielleicht war ich 10 oder 12 in Dresden in der Gemäldegalerie die alten Meister gesehen haben, zu haben. Costa und natürlich Raphael. Und die haben mich ungeheuer begeistert. Und ich frage mich natürlich jetzt auch im Nachhinein, was hat mich so fasziniert? Und ich glaube, das hat schon was auch mit diesem Alltag in der DDR zu tun, mit einem alles durchziehenden Grau in den Städten. Also auch das eher eine optisch-ästhetische Frage. Und auf einmal waren da Farben, die geleuchtet haben. Auf einmal waren da Materialien und Stoffe, die funkelten. Eine Schönheit, die ich so eigentlich im Alltag kaum gesehen habe. Und es hat nicht lange gedauert, dass dann natürlich die Fragen kamen, wenn mit einem solchen Aufwand, der mich so berührt und begeistert in der Form, etwas erzählt wird, was sind denn die Geschichten, die dahinter stehen? Und dann fing es eigentlich relativ schnell an, dass ich dann nachgelesen habe, was dann für Begebenheiten aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament, natürlich auch aus der griechisch-römischen Mythologie in den Gemälden eigentlich verhandelt wurden. Mhm. Und ich glaube, das nächste war dann so ein Trotz auch zum Schulsystem, dass das, was irgendwo leicht verboten oder zumindest nicht so gut geduldet war, den größten Reiz ausgemacht hat. Und dann eben die Bibel zu lesen, in so einem pubertären, aus so einer pubertären Trotzreaktion, das war dann eigentlich so der Beginn.
Also eine subversive Note.
Ja, verbunden. Natürlich irgendwo absurd. Ja, andere in dem Alter, die haben Punk gehört oder sind tatsächlich in die jungen Gemeinden gegangen und haben Schwerter zu Flugscharen geschmiedet. Aber es war so eine innerliche Subversion, die ich versucht habe.
Jetzt schließen Sie in Ihrer Malweise an die Kunst der alten Meister an. Das macht quasi die Besonderheit Ihres Werkes aus. Jetzt könnte man allerdings im Zusammenhang der modernen Ästhetik auch sagen, das 20. Jahrhundert ist so gebrochen, es ist so von Sinnverlusterfahrungen durchzogen, dass das doch irgendwie eine anachronistische Art von Kunst ist.
Ja.
Der Vorwurf wird öfter sicher mal erhoben. Ja. Wie würden Sie darauf reden?
Naja, da würde ich sagen, also erstmal, ich sehe natürlich keinen Anlass, in irgendwelche Verteidigungshaltungen laufend zu kommen. Ich mache, was ich machen muss. Und wem es nicht gefällt, der guckt sich das nicht an. Eine Erklärung für mich wäre allerdings, dass dieser vermeintliche Anachronismus ja auch schon eine Art Verfremdungseffekt ist, wie man vielleicht auch auf andere Weise bei Brecht oder in der Literatur bei anderen auch kennt, dass Sehgewohnheiten, die sich eingeübt haben und was Moderne angeht, nun über 100, 150 Jahren eingeübt haben, eben gerade immer subversiv zu sein, zu provozieren, die Brüche, möglichst das Hässliche auch zu zeigen, um zu schockieren, das hat sich für mich irgendwann auch totgelaufen. Denn immer wieder die neue Provokation stumpft auch irgendwo ab. Und da merke ich bei manchen Leuten, dass das, was ich mache, geradezu schon wieder als Provokation, als ästhetische Provokation, eben gerade gegen unsere modernen Sehgewohnheiten wahrgenommen werden will. Allerdings denke ich eben auch, ich komme mir ja da manchmal vor wie so der Rattenfänger von Hameln. Es ist diese vermeintlich schöne Oberfläche, es ist die elaborierte Malerei, die ich da vorführe. Und für viele ist das auch erstmal eine Möglichkeit, mit den Bildern umzugehen. Auf einmal ist da wieder was ganz anderes. Auf einmal ist da was, sage ich vielleicht jetzt unbescheiden, meisterhaft gemalt, wie man es gar nicht mehr gewohnt ist. Und wenn man aber dann auf dem zweiten Blick diese Bilder versucht, so zu lesen, wie man einen alten Meister gelesen hätte, wird man feststellen, die Ikonografien sind gebrochen. Es ist nicht die Form, die gebrochen ist. Die Form lockt einen erstmal ins Bild, um dann festzustellen, wenn ich das Bild wie den alten Meister interpretieren wollte, komme ich irgendwie nicht weiter. Und da ist einfach eine Erwartungshaltung aufzubauen, der ich dann im nächsten Schritt eigentlich so den Teppich unter den Füßen wegzuziehen versuche.
Das scheint mir jetzt auch eine wichtige Sache zu sein im Blick auf das Traditionsverständnis. Also wie knüpft man an das, was vorher war und wo sind die Abweichungen? Also lebendige Traditionsprozesse sind ja eigentlich immer von zwei Momenten geprägt, jetzt abstrakt gesprochen. Einerseits die Anbindung, andererseits aber auch die Abweichung. Ja. Wie würden Sie sich quasi in Relation zu den alten Meistern selbst verstehen, an die Sie einerseits quasi anknüpfen, andererseits aber auch spezifische, moderne, verstörende Momente dazulegen?
Eigentlich ist es genau so. Ich komme ja mir schon so vor, als ob ich schon irgendwo auf den Schultern der alten Meister stünde. Die haben da an meinem Gewicht nicht allzu viel zu tragen, aber ich schreibe natürlich auch diese Tradition fort. Es gibt ja diesen Satz, den man gemeinhin Gustav Mahler zuschreibt, dass Tradition eben das Weitertragen der Flamme sei und nicht die Anbetung der Asche. Und ich habe nur festgestellt, dass man oft genug Aschehäufchen findet und das aber unter der Asche der Oberfläche noch ein Glutkern ist. Und meine Aufgabe wäre es einfach, diese Glut wieder anzufachen. Einfach, weil mich das affiziert. Es ist gar nicht so, dass ich da ein Sendungsbewusstsein habe und denke, ich muss da irgendwie wieder Traditionen fortschreiben. Für mich ist es eine Möglichkeit, mich zu verorten in der Welt. Und die Traditionen, an die ich anknüpfe, die ja vor allem eben im 16. Jahrhundert liegen, in der Malerei der Renaissance, im Humanismus, da spüre ich in dieser Zeit, gerade des frühen 16. Jahrhunderts, sehr viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Es war ja diese Epoche der Renaissance, der Hochrenaissance war ja ungeheuer kurz, wenn man das kunstgeschichtlich sieht. Wenn man vielleicht Dürers Selbstporträt 1500 im Pelzrock in der Münchner Pinakothek, wo er sich ja quasi in Christuspose gibt, wie eine Vera-Ikon frontal, eigentlich eine ungeheure Hybris. Und dieses Selbstporträt wurde ja sicher zu Recht auch oft genug so gelesen, dass endlich das Individuum in seine Rechte tritt, dass der Mensch im Zentrum steht, dass man eigentlich fast sagen kann, wie es in der Winterreise heißt, will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Das wurde immer sehr positiv gesehen und das kann man durchaus auch. Aber es ist natürlich auch eine ungeheure Hybris, wo sehr schnell der Mensch damals schon gemerkt hat, dass er mit dieser Rolle auch unglaublich überfordert ist. Wenn man diese Epoche der Hochrenaissance nimmt, dann geht die vielleicht bis Raphaels Tod, 1520 oder 1528, Sacco di Roma, wo dann eben wirklich die Realität und die Brutalität in den Alltag und auch in die Kunst eingebrochen ist. Also diese ewige Stadt wurde verheert und zerstört. Kurz vorher schlägt Luther seine Thesen an. Auf einmal ist das Weltall riesengroß und wir sind in diesen unendlichen Räumen, wie es dann Pascal später sagt, auch sehr verloren. Und darauf haben die Künstler dieser Zeit auch reagiert, indem sie oft irreale Situationen dargestellt haben, indem sie eine Kunst um der Kunst willen gemacht haben, der Manierismus, der dann Formprobleme gesteigert hat bis zum geht nicht mehr und intellektuelle Spitzfindigkeiten thematisiert hat, einfach auch als eine Fluchtbewegung. Und da denke ich, in dieser Heimatlosigkeit, die sich in dieser Kunst auch oft genug zeigte, Kunst auch als Gegenentwurf zu einer Realität, die überfordert, sind wir dem 16. Jahrhundert in vielerlei Dinge sehr verwandt.
Aber gibt es nicht vielleicht auch eine große epochale Differenz? Im 16. Jahrhundert wird quasi das Subjekt entdeckt. Es löst teilweise bewusst religiöse Bindungen auf, emanzipiert sich, ist auch mit einem enormen Schub an Innovationswillen verknüpft, während wir ja heute eigentlich mit einer Unübersichtlichkeit konfrontiert sind, teilweise auch mit dem, was die Postmoderne die Toderklärung des Subjekts nennt. Also es gibt eine Pluralität sehr, sehr unterschiedlicher, auch die Subjektivität des Menschen in Frage stellen bewegen.
Ja, naja, und da reagiere ich, also ich spüre das ja genauso. Und ich versuche eigentlich darauf zu reagieren, indem ich da konkret wieder an Traditionen auch anknüpfe. Und da sind es vor allem auch diese Traditionen des Humanismus. Wenn man im 15. Jahrhundert gerade die Porträtkultur sieht und der Aufklärung, die dann eben das Subjekt wieder in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, das ist für mich Aufgabe des Künstlers, das Individuum wieder stärker zu betonen, wo ich das Gefühl habe, vielleicht auch aus dieser Heimatlosigkeit, aus dieser Pluralität heraus, sind wir bemüht, uns durch Gruppenidentitäten wieder zusammenzuscharen. Aber diese Gruppen schließen fast einander aus. Die werden immer hermetischer und man versucht eigentlich, sich durchs Gleiche zu bestätigen, was natürlich durch die neuen Medien umso stärker forciert wird, und verlieren eigentlich den anderen, der anders denkt, der anders aussieht, der anders ist, aus dem Blick und vergessen eigentlich, dass wir mit dem fast alles auch gemein haben. Und auszuhalten, dass jemand anders ist und ich setze mich dennoch mit ihm auseinander, ist für mich eben eine Möglichkeit, das Porträt zu malen.
Ich setze jetzt noch mal etwas anders an. Vorhin haben Sie gesagt, dass das Grau der DDR in Kontrast gestanden habe zu den leuchtenden Farben, die eine andere Welt gewissermaßen aufreißen. Der auch aus der DDR stammende Schriftsteller Hartmut Lange hat mal gesagt, Kunst könne das Transzendenzbegehren und das Trostbedürfnis des heutigen Menschen produktiv bearbeiten, ohne dass er jetzt quasi eine religiöse Dimension damit ausdrücklich affirmieren wollte. Würden Sie eine Spur weitergehen und sagen, ja, die Rückwendung oder die Orientierung auf das größere, leuchtende, schöne, so als Fluchtpunkt der künstlerischen Bewegung, kann darüber hinaus auch Religion in Erinnerung rufen?
Das wäre zumindest meine Hoffnung. Ich kann das nicht planen. Ich kann meine Bilder in erster Linie sowieso nur für mich malen. Wenn sie für andere dann diese Funktion haben können, ist das für mich ein großes Geschenk. Aber ich male sie in allererster Linie für mich. Und da ist das zumindest ein sehr großer Teil meiner Arbeit. Diese andere Welt, das ist ja nicht eine Flucht aus der Welt, die ich versuche. Das ist ja kein Eskapismus, um den es geht. Und das ist auch nicht ein Anknüpfen an eine Zeit, die vermeintlich gut war. War sie nicht, keine Zeit war gut, keine Zeit war wirklich schön. Das ist eigentlich für mich eine ewige Wiederkehr desgleichen, was der Mensch auf der Erde macht. Aber dieses Aufscheinen einer anderen Welt nicht aus den Augen zu verlieren, das wäre für mich eigentlich Sinn und Zweck von Kunst. Und das klappt ja oft genug. Wir haben das auch, glaube ich, zum Teil vergessen, dass Kunst auch trösten kann. Und dass Kunst eben auch, und das kann was Subversives haben, Kunst darf auch schön sein. Denn ich muss feststellen, wenn ich als Künstler nur das Schreckliche dieser Welt darstelle, dann stelle ich nur einen Teil dieser Welt dar. Es gibt beides. Und diese Polarität zwischen hässlich und schön, zwischen gut und böse, die gehört für mich zusammen. Denn ich kann eigentlich nur durch das Gegenteil die eine Seite auch wirklich wahrnehmen. Indem ich leuchtende Farben setze, weiß ich, dass die auf schwarzem Grund am meisten leuchten können. Und das wäre für mich zumindest ein Versuch, durch Kunst das zu schaffen. Und vielleicht dann, bei Dostojewski im Idiot heißt, die Schönheit wird die Welt retten. Ob sie das kann, kann zweifelhaft sein. Aber den Versuch zu unternehmen, den finde ich eben doch sehr notwendig. Ja.
Interessant ist ja auch, wenn man ihre Bilder ansieht, findet man zwar einerseits diese Maltechnik der alten Meister, andererseits aber auch immer wieder die schwarzen Hintergründe, über die wir ja gestern bei der Veranstaltung auch gesprochen haben. Schwarze Hintergründe, die irgendwo den spezifischen Sinnverlust der Moderne, die Obdachlosigkeit irgendwo auch erkennbar werden lassen, eben als diese dunkle Folie, vor dem dann möglicherweise anderes ja erscheinen kann. Vielleicht nehmen wir das zum Anlass, mal konkret über drei, vier Bilder zu sprechen. Ein frühes Bild von Ihnen heißt Abendmahl. Das Abendmahl ist in der christlichen Liturgie eigentlich die Erinnerung an das Leiden. Jesu hat zugleich diese gemeinschaftsstiftende Bedeutung, in dem alle quasi daran teilnehmen können, und hat zugleich noch einen Verheißungshorizont, der auf das himmlische Hochzeitsmahl vorverweist. Wenn man jetzt Ihr Bild ansieht, sieht man hier eben diese schwarze Folie und erstaunlicherweise einen leeren Tisch ohne Apostel und einen Christus, der gesichtslos ist. Also eine echt verstörende Ikonografie, wenn man so will. Nehmen Sie hier gewissermaßen den Moment der Passion vorweg, wo Christus tatsächlich dann verlassen, verleugnet, verraten ist? Oder, also wenn ich fragen darf, was steht hinter dieser verstörenden?
Ja, unter fast jedem Bild, das ich male, ist ein unmittelbar sinnliches Erlebnis, was ich hatte. Und es gibt so 80 Kilometer nördlich von Rom, gibt es einen ganz großartigen Park in Bomarzo. Da hat der Orsini-Herzog hat einen Parco dei Mostri, also einen Park der Monstren, gebaut. Und da gibt es ein schiefes Haus, das ist in Gänze so ähnlich wie der schiefe Turm von Pisa schräg, nur wurde es bewusst so gebaut. Und das ist natürlich im ersten Moment so ein überraschendes Moment, wie es der Manierismus geliebt hat. Aber man kann da eine ganz merkwürdige physische Erfahrung machen. Ich bin dann in diesen einen Raum hineingegangen. Und nach wenigen Minuten ist mir schlecht geworden, schwindlig geworden. Und ich habe mich gefragt, warum? Meine Erfahrung sagt mir, wenn ich in diesem Raum bin, muss ich genauso schräg sein wie die Wände. Und unbewusst beginnt man sich zu neigen und verliert damit aber seinen eigenen Schwerpunkt. Wenn man dann aus den Fenstern hinausguckt, merkt man, was ist jetzt eigentlich schief? Der Raum, in dem ich mich in dem Moment befinde, ich selbst oder die Welt da draußen? Also das Individuum und die es umgebende Welt hat kein gemeinsames Zentrum, keinen gemeinsamen Schwerpunkt mehr. Und das war eigentlich Anlass für dieses Bild. Denn auf dem Bild sieht man eine quasi klassische dreiarkadige Architektur, drei Bögen. Und nur rechts und links kann man einen Blick in die Welt da draußen, außerhalb des Raumes, in dem sich dieses leere, verstörende Abendmahl platziert, werfen. Und da draußen diese Welt sieht aus wie eine arkadische italienische Landschaft. Ja. Und ich habe für mich zumindest das Gefühl, dass das nicht wirklich ist dahinter, dass das fast wie Bühnenprospekte sind. Und der mittlere Bogen wird verhangen mit einem großen schwarzen Tuch. Und ich glaube, dass wenn dieses Tuch fallen würde, da würde schon dort das Kreuz stehen. Und wahrscheinlich würde da nicht diese liebliche Landschaft sein, sondern da würde wieder ein schwarzer Hintergrund sein. Das war eigentlich so Ausgangspunkt für dieses Bild, diese Divergenz zu nehmen. Und konstruiert ist die Architektur quasi, wie es die Renaissance-Maler gemacht haben, nach der Zentralperspektive. Alle Linien im Bild fliehen in einem Punkt in der Mitte, und in diesem Punkt ist eben auch diese Christusfigur platziert. Die Konstruktion also, und das war ja die Idee der Zentralperspektive, dass das Individuum seinen Platz in der Welt hat und man das quasi im Bild verorten konnte. Wer weiter hinten ist, wird kleiner, wer vorne ist, größer. Also dieses Konstruktionsprinzip funktioniert noch und Christus sitzt im Mittelpunkt. Aber die Welt, wenn wir es in Anführungsstrichen nehmen, die ist an die Peripherie, in diese Landschaftsausschnitte gedrängt. Da geht was nicht mehr zusammen. Und natürlich widerspricht es dem berühmtesten Abendmahl von Leonardo, wo...
Das ist übrigens hier in der Nachbarschaft,
in der Minoritenkirche
als Mosaik.
Genau, genau. Und da ist es ja, das ist ja das Wichtige an diesem Bild, dass da Emotionen gezeigt werden, dass die Jünger unterschiedlich reagieren, dass Leonardo quasi auch versucht hat, eine sprechende Malerei zu erfinden, wo man durch Gestik, durch ein gewisses Pathos auch mitkriegt, was passiert da bei den Leuten. Und hier ist auf einmal ein absoluter Stillstand. Nichts passiert. Die Jünger sind abwesend. Und Christus, der in der Mitte sitzt, hat kein Gesicht mehr, aber es ist eben Blattgold, was ich aufgelegt habe. Und da kommt eben gerade wieder eine Ambivalenz zum Tragen, die mir für meine Bilder sehr wichtig ist. Ich scheue eigentlich, und auch da liebe ich das 16. Jahrhundert und den Manierismus, ich scheue eindeutige Aussagen. Nicht aus einer Indifferenz heraus, sondern zum einen aus einer Ratlosigkeit und um eine Frage zu stellen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, selbst eventuell auf eine Antwort oder vielleicht auch auf eine andere Frage zu kommen. Und dieses Blattgold könnte man deuten, auf der einen Seite, es ist so poliert, also wir können uns quasi fast darin spiegeln. Und dadurch, dass es nun eins der kostbarsten Materialien ist, könnte man sagen, das Menschliche spiegelt sich in ihm, großgeschrieben, ja in einer gesteigerten Weise. Das wäre eine klassische Lesart. Man kann aber auch andersrum sagen, was ist denn von dem ganzen Zauber übrig geblieben als eine goldene, kostbare Oberfläche? Eine große Leere vielleicht auch. Also das ist ein Bild der Ratlosigkeit. Und das Interessante ist für mich, dass ich oft Bilder inhaltlich gar nicht bis ins letzte Detail plane, sondern dass ich durchaus auch auf das Unterbewusste vertraue, dass im rechten Moment eine Bildidee als visuelle Idee hochgespült wird, ohne dass ich intellektuell im ersten Moment sagen kann, warum kommt dir das jetzt? Und ich vertraue auch oft genug darauf, dass diese Idee an der richtigen Stelle erscheint. Und da habe ich, es führen ja zwei Stufen in dieses Bild hinein, die eigentlich vermittelnd zu unserer Ebene, der Ebene des Betrachters, der Welt außerhalb des Bildes sind. Und auf der vorletzten Stufe liegt ein kleines Zettelchen, ein sogenannter Cartolino. Das hat man in der Renaissance oft gemacht. Da hat man quasi bildimmanent signiert. Innerhalb des Bildes ist irgendwo in einem Stein eine Inschrift, wer das gemalt hat. Oder ein Zettelchen liegt rum, zum Beispiel bei Bellini, bei Carpaccio gibt es das. Da steht dann Johannes Bellinus Fecit. Und damals habe ich mir nichts anderes gedacht als, ach, das kannst du auch. Also wenn du jetzt mit dieser Renaissance-Ästhetik spielst, legst du irgendwo ein Zettelchen hin, da steht mein Name drauf und das Jahr. Mehr sollte es nicht sein. Und irgendwann wurde ich eingeladen zu einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse. Da wurde der Gründungsdirektor emeritiert und es gab einen Festvortrag von einem anderen Psychoanalytiker just über dieses Bild. Und er hat 10 Minuten über diesen Zettel geredet. Und ich hatte schon große Sorge, als ich hinfuhr und habe gedacht, mein Gott, 100 Psychoanalytiker und du nimmst ein Glas Wasser und die wissen alles über dich. Also es war schon auch eine aufregende Situation. Und er redete über den Zettel und sagt eben Trigel, indem er dort signiert, auf der vorletzten Stufe legt er sich selbst eigentlich wie ein Ex Voto ab. Mhm. Er schafft es aber nicht, die letzte Stufe der Näherung zu überwinden. Und damals muss ich sagen, es ist absolut richtig. Mhm. Es war eine Sehnsucht, dahin zu kommen. Es war eine Sehnsucht, an diesen Tisch zu kommen und teilzunehmen. Aber die letzte Stufe habe ich nicht geschafft. Und andersrum gab es irgendwann eine Interpretation von einem Bischof über dieses Bild. Und was für mich in dem Falle ein Bild des Verlustes und der Einsamkeit, auch der Einsamkeit dieses Jesus gewesen ist, hat er aus seinem Glauben heraus weiterinterpretiert und hat gesagt, wir können Jesus da nicht allein lassen. Wir sind aufgerufen, an die Stelle der Jünger zu treten. Wir sind die Jünger. Der Tisch ist leer. Es ist nur ein leeres Glas und ein Ei und eine Kirsche zu sehen. Wir können nicht nur immer sagen, gib uns und schenke uns, sondern wir sind aufgerufen, diesen Tisch auch wieder zu füllen. Und da muss ich sagen, hätte ich damals sagen können, es ist eine Fehlinterpretation, ist es aber nicht. Denn aus seinem Glauben heraus, den er in seine Interpretation einfließen lässt, wie jeder ein Bild aus seiner Perspektive liest, war das vollkommen richtig. Mhm.
Vielleicht nehmen wir das zum Anlass, eine Stufe weiterzugehen in dem Bild Passion, das Sie gestern auch als erstes gezeigt haben, findet gewissermaßen eine Identifikation mit dem Gekreuzigten statt. Man könnte jetzt sagen, das, was Sie vorhin über Dürer gesagt haben, letztlich Hybrid, der Trigel identifiziert sich mit dem Gekreuzigten. Andererseits gibt es natürlich gerade auch den Appell zur Kreuzesnachfolge, also bis ins Äußerste. Während also bei Rembrandt, wenn man die alte Pinakothek, diesen Passionszyklus vor Augen hat, Rembrandt ist immer einer, der mit am Kreuzesgeschehen als Akteur beteiligt ist, aber er ist nicht der Gekreuzigte. Also er ist quasi mit dabei, wenn Jesus gekreuzigt wird, aber er nimmt ihn auch liebevoll mit vom Kreuz ab, findet hier quasi eine direkte in Einsetzung ikonisch statt. Wie ist das auch Spiegel Ihrer inneren Entwicklung? Hat das damit zu tun, dass Sie quasi in der Zwischenzeit auch auf dem Weg weitergekommen sind? Ja. Oder ist das jetzt auch eine überzogene Deutung?
Nein, ich glaube schon. Also es ist quasi die so eine Art Imitatio Christi ins Maximum zu steigern. Und das ist mir bewusst, durchaus eine Hybris. Und damit spiele ich auch. Aber für mich ist eben das Berührende am ganzen Passionsgeschehen eben dieses Menschsein des Gottessohnes.
Ja.
Und damit eben die Möglichkeit der Identifikation auf Augenhöhe und vor allem im Schmerz. Und das ist was eigentlich schon immer in meinen Bildern eine große Rolle gespielt hat und weswegen ich glücklich bin, dass ich Maler geworden bin. Es hat immer auch was Apotropäisches, was ich da betreibe. Das, was mich ängstigt, was mir zu viel ist, da, wo ich Schmerz empfinde, die Möglichkeit zu haben, die Identifikation zu finden und das dann auch darzustellen. Indem ich es darstelle, verliert das oft genug einen Teil des Schreckens. Denn nur das, was ich sehe, das ist wie das Kind, das sich im Dunkeln fürchtet. Wenn das Licht angemacht wird, sieht man, es ist nur der Teddybär und nicht das Monster. Nun ist bei mir oft genug so, wenn das Licht angemacht wird, dass man da das geschlachtete Lamm sieht, dass man da das Blut sieht, dass ich mich identifiziere mit jemandem, der verletzt ist oder sogar am Kreuz hängt. Aber das ist für mich allemal erträglicher als das Vage, was unausgesprochen ist.
Mhm.
Das ist vielleicht der einzige Erklärungsversuch dafür.
Ja, also das Kreuz macht ja auch etwas sichtbar, was gesellschaftlich gerne in die Unsichtbarkeit abgedrängt wird. Es gibt Schmerz, es gibt das Leiden und wer sich diesem Leiden betrachtend aussetzt, kann nicht anders als im Sinne der Compassio zu reagieren. Und das kann natürlich dann tatsächlich auch zu einer echten innigen Identifikation führen. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Sie haben auch ein Bild gemalt, das quasi den Kasamstag in Szene setzt. Auch hier findet diese Identifikation statt. Es ist aber gewissermaßen die Schwelle, wo die Realität des Todes noch nicht österlich überwunden ist, aber doch sich schon abzeichnet, dass der Tod und das Nichts nicht die letzte Realität sind. Das Bild ist ja auch interessant, weil hier wiederum quasi Figuren fehlen, die man erwarten würde. Ja, also die typische Ikonografie der Grablegung wird durchkreuzt dadurch, dass wieder der Gekreuzigte, der quasi im Grab liegt, alleine dargestellt wird. Es wird nur noch durch hölzerne Schemen im Hintergrund angedeutet, dass es da vielleicht doch auch andere geben könnte. Ist das quasi schon der Durchbruch jetzt zu einer österlichen Hoffnung oder vielleicht die gebrochene, tastende Weise, sich dem anzunähern?
Ich glaube, das war das damals. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, 2008 habe ich das gemalt. Also insofern 5,5 Jahre vor der Taufe. Aber ich hatte geradezu eine Obsession, jedes Jahr in der Passionszeit ein Bild mit entsprechenden Themen zu malen. Osterstillleben mit geschlachtetem Tier, Kreuzigung, Passionsstillleben, dergleichen mehr. Und war extrem fixiert auf diesen Karfreitag. Da konnte ich eigentlich meinen ganzen Weltschmerz spiegeln. Und Karsamstag war eigentlich immer ein bisschen langweilig. Da passierte nichts. Und das war für mich eine große Entdeckung in diesem Jahr damals, ich glaube 2008, dass gerade dieses Nichts passieren, ja, ungeheure Chancen auch in sich trägt, eben weil noch nichts entschieden ist. Es hätte natürlich auch schief gehen können. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre vergessen worden. Dann hätten wir heute nichts, woran wir Christen in dem Falle glauben könnten. Nur dieses Unentschiedene fand ich in diesem Bild so großartig. Es ist ein Bild, auch wieder ein Bild der Einsamkeit, denn diejenigen, die ihn halten müssten, auch wenn er tot ist, die ihn begraben und betrauern müssten, sind nicht mehr da. Also wieder wurde er alleine gelassen. Das mag was mit mir selbst zu tun haben, aber ich glaube, das hat vor allem auch mit dieser heutigen Zeit zu tun, was ich da thematisiere. Es geht ja auch auf ein Bild zurück, das im Louvre hängt, die Pietà von Avignon. Und da wird Christus gehalten. Das sind mehrere Figuren. Ich habe zwei Figuren quasi indirekt auftreten lassen und habe die Schemen aus Holzbrettern zusammengenagelt bis zu den Heiligenscheinen, die dann mit Nägeln oder Drahtschlingen irgendwie imitiert worden sind, sodass das Bild eigentlich zeigt, diejenigen, die leben, wenn auch in Trauer und in Schmerz, sind gar nicht mehr vorhanden. Und derjenige, der tot ist, ist auf diesem Bild das eigentlich vermeintlich Lebende. Denn der Körper ist auch wieder im Dostojewskischen Sinne so schön gemalt und so lebendig. Er ist also nicht blau angelaufen. Es sind auch nur sehr vorsichtige Zeichen des Schmerzes, nur die Seitenwunde und die an den Händen und Füßen sind zu sehen. Also nichts von der Geißelung, sodass eigentlich in diesem Körper schon die österliche Auferstehungshoffnung mit impliziert ist. Und er ist dadurch, dass er eben nicht gehalten ist, aber diese Stellung einnimmt, wie in der Pietà von Avignon, schwebt er.
Ja.
Und dieses Schwebemotiv ist eigentlich auch eins, wo man das Gefühl hat, er beginnt schon, sich zu neigen und ins Kippen nach oben hinzukommen, dass man glaubt, 24 Stunden später steht er triumphierend über diesem Graben.
Also ich finde gerade, dass dieses Bild tatsächlich auch moderne Kasamstagschristologie einholt, die darauf abhebt, dass die besondere Dimension dieses Tages darin besteht, dass das menschgewordene Wort tödlich verstummt ist und hier seine Solidarität mit den Verlorenen, mit den Toten zeigt, die eben tatsächlich auch nichts mehr können, die in ihrer Verlorenheit isoliert da sind. Und die Holzschemen zeigen gewissermaßen die Situation der Verlorenheit derer, die im Todesreich sind. Während jetzt hier quasi störend ein Mitverlorener in diese Verlorenheit eintritt und in diesem Ort der Hoffnungslosigkeit eine Bewegung einträgt, die dann quasi einen österlichen Fluchtpunkt hat. Das ist, wenn man so will, eine, also so lese ich das jetzt, als eine Fortschreibung der Anastasis-Ikonen der Ostkirche, wo natürlich Christus eher jetzt triumphal als der gezeigt wird, der den Adam am Handgelenk nimmt, weil es der Gestus ist, wie man damals quasi Sklaven freigekauft hat, um eben Adam, den Repräsentanten der Menschheit, aus der Scheol, aus der Todesmacht herauszuziehen. Ja, also großartig. Vielleicht ein letztes. Gestern haben wir die Veranstaltung unter das Thema gesetzt, das Unsichtbare sichtbar machen. Wie würden Sie vielleicht abschließend sagen, wie kann heutige Kunst Unsichtbares sichtbar machen und welche religiösen Dimensionen sind damit verbunden?
Das ist ja eine unglaublich riesig große Frage, die ich deshalb vielleicht gar nicht beantworten kann, weil ich ja pausenlos mir diese Frage nur stelle. Mein Versuch ist es, über Dinglichkeit und Sinnlichkeit, was sich ja vermeintlich auszuschließen scheint mit den großen Fragen der Transzendenz, etwas aufscheinen zu lassen. Und da finde ich wiederum die alten Meister so großartig. Wenn sie Dinge, Gegenstände, Figuren in Bildern zeigen, Lebewesen, dann wissen wir mit dem Baukasten der Ikonografie, dass sie nicht nur für ihre physische Repräsentanz da sind, sondern dass sie immer eine andere Bedeutung noch haben. Und mich auf die Suche zu begeben, was hinter den Dingen noch für Bedeutungen aufscheinen können, was sie noch mittragen an Lebendigem, an Idealem, wäre zumindest mein Versuch in der Kunst. Dass es also nicht nur die Oberfläche ist, die ich versuche, so schön und so trügerisch wie möglich auch zu imitieren, aber durch Gegenüberstellung unterschiedlicher Dinge, Gegenstände, durch verschiedene Figuren in Interaktion zu zeigen, dass es eben nicht die Oberfläche allein ist, über die wir einen Zugang zu anderen Dimensionen kriegen, sondern dass da was verborgen ist. Das wäre für mich die Chance. Mhm. Aber dennoch spielt diese Gebundenheit an die Dinge bei mir eine ungeheure Rolle. Also es gibt diesen wunderbaren Satz von Novalis, ich hatte ihn gestern auch erwähnt, wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Das mag stimmen. Ich finde es großartig, dass Novalis zumindest sich auf die Suche nach dem Unbedingten begibt. Und selbst wenn man am Ende nur Dinge finden sollte, war man auf der Suche und hat vielleicht andere Dinge gefunden, die man, wenn man nur nach dem Ding gesucht hätte, gar nicht gefunden hätte. Das wäre vielleicht mein Versuch der Näherung. Mhm. Und es ist vor allem die Auseinandersetzung, die Sehnsucht, die Hoffnung, die ich in mir trage und von der ich hoffe, dass sie sich indirekt, ohne dass es mir bewusst ist, in die Bilder auch einschreibt. Mhm. Ich kann das nicht planen. Ich kann eigentlich nur vertrauen, dass meine eigene Sehnsucht und mein eigenes Suchen sich irgendwo auch in den Dingen, die ich darstelle, manifestiert. Ob sie es am Ende tut und ob der Betrachter sie herauslesen kann, liegt nicht mehr in meiner Hand.
Mhm. Es gibt bei Thomas von Aquin einen interessanten Gedanken, der mit Dingen zu tun hat. Christus, der sich physisch entzogen hat, hat der Jüngergemeinschaft Dinge hinterlassen, an die er seine Gegenwart gebunden hat, ja, Brot und Wein, sodass Thomas dann sogar sagt, der Entzug der physischen Präsenz ermöglicht jetzt eine neue Form der Präsenz, nämlich die, dass man quasi mit den gewandelten Gaben von Brot und Wein Christus kommunizieren kann. Ja. Könnte man also in einem erweiterten Sinne der Kunst auch eine sakramentale Dimension zuschreiben, in der, also jetzt ohne jetzt eucharistietheologisch das aufzuladen, aber doch, dass quasi hier in der Materialität von Farbe und Gestaltung auch etwas von der entzogenen Präsenz des Geheimnisses deutlich werden kann.
Das wäre meine Hoffnung. Wie gesagt, die ist nicht planbar. Für mich ist Kunst ein Werkzeug und kann für Menschen, für mich sowieso, der ich es mache, aber auch für andere Menschen, und das empfinde ich als großes Geschenk, wenn das zuweilen passiert, ein Werkzeug der Näherung sein, über eine Sinnlichkeit heraus. Und da ist es eben auch, und der ist für mich dann in vielerlei Hinsicht auch vorbildhaft, jener andere Thomas, der Zweifelnde, der die Dinge, der die Wunde anfassen muss. Und wahrscheinlich unglaublich naiv, aber ich stelle mir immer vor, die Jünger waren ja zusammen und Christus ist mir schon erschienen, Thomas war nicht da. Er war abwesend und zweifelte dadurch. Für mich ist es immer sehr berührend, mir vorzustellen, dass Thomas deshalb nicht da war, weil er den Herrn gesucht hat. Er war draußen, der war nicht mehr da, aber er wollte ihn finden. Und dass er dann nochmal berühren musste, er war in der Welt draußen, während die Jünger, die anderen Jünger im geschlossenen Raum waren, musste er am Ende nochmal die Wunde begreifen, angreifen. Und ich glaube, das kann Aufgabe von Kunst sein, diesen Fokus darauf zu legen. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Dass die, die draußen sind, durch Kunst den Anstoß erhalten, das zu suchen, was sie noch nicht gefunden haben, in der Hoffnung, das zu finden. Herr Triegel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.